ich fahre nochmal eine Mission. Mhm. Mhm. Oder auch mehrere. Mhm. Mhm. Wenn ich da gebraucht werde, stehe ich zur Verfügung. Mhm. Weil man das einfach nicht hinnehmen kann, dass die Menschen da draußen alleine gelassen irgendwann halt sterben. Mhm. Entweder geht das Boot unter oder der Sprit ist aus und die verdursten, weil Wasser haben die auch keins dabei. Also das sind schon relativ elende Zustände. Mhm. Und die europäische Politik hat 2017 ja noch einigermaßen reagiert und auch mit Flugzeugen waren die unterwegs und haben beobachtet. Da ging es ja noch einigermaßen, aber das wurde ja dann im Laufe des Jahres 2017, wie wir ja wissen, immer schlechter. Ja. Und dann irgendwann haben die auch die Militäreinheiten abgezogen. Mhm. Und Salvini hat dann auch gesagt, nö, also selbst ein italienisches Schiff mit Flüchtlingen drauf, ein eigenes Küstenwachschiff, darf nicht mehr in einen italienischen Hafen einlaufen. Ich meine, da kann man sich seine eigenen Gedanken drüber machen, was man davon hält. Mhm. Ich halte da nichts davon. Das ist das Allerletzte. Mhm. Wie gesagt, das war dann eben auch der Auslöser, wo man gesagt hat, ich mache da weiter. Mhm. Also man hat genug Elend gesehen, dass man sagt, okay, solange es dieses Elend gibt und ich die Zeit dafür habe, mich damit zu beschäftigen und so ein Schiff zu fahren, mache ich das. Mhm.
Das Mittelmeer ist derzeit die weltweit gefährlichste Seeroute. Laut UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, sind im vergangenen Jahr 2.275 Menschen auf der Flucht nach Europa in diesen Gewässern gestorben. Dieser tragische und wirklich absurde Umstand ist mitunter der restriktiven Fluchtpolitik von EU-Staaten verschuldet. Neben der fragwürdigen bis hochproblematischen Zusammenarbeit mit Staaten wie etwa Libyen nutzen europäische Länder vermehrt eine weitere Strategie für die sogenannte Schließung der Mittelmeerroute. Die zunehmende Kriminalisierung der privaten Seenotrettung. Schiffen wird immer wieder die Anlegeerlaubnis verweigert. Besatzungsmitgliedern wird teilweise die Beihilfe zur illegalen Einreise vorgeworfen. Ihnen drohen dafür exorbitante Geld- oder sogar Freiheitsstrafen. In dieser Ausgabe des Mosaik-Podcasts spricht Moritz Ablinger aus unserer Redaktion mit Klaus-Peter Reisch. Klaus-Peter ist Kapitän der Lifeline, dem Schiff der aus Dresden stammenden NGO Mission Lifeline. Im Juni 2018 wurde auch seinem Schiff mit 230 Geflüchteten an Bord 6 Tage lang die Anlegererlaubnis verwehrt. Als die Lifeline schließlich auf Malta anlegen durfte, wurde Reisch von maltesischen Behörden verhaftet und die Lifeline im Hafen festgesetzt. Grund dafür ist mitunter ein Streit um die ordnungsgemäße Registrierung des Schiffs. Dieser Streit manifestiert sich in der Form eines blauen Zettels, worüber im Interview gleich mehr erzählt wird. Außerdem sprechen Moritz und Klaus-Peter über die Praxis der Seenotrettung, über seinen Werdegang zum Kapitän der Lifeline und die gegenwärtigen Entwicklungen der Zustände im Mittelmeer. Das Gespräch führten die beiden im Wiener Schikaneder-Kino, wo an diesem Abend der Film »Die Mission der Lifeline« von Luise Baumgarten und Markus Weinberg gezeigt wurde. Teilweise kann es im Hintergrund also etwas laut werden.
Wenn ich das richtig informiert bin, das erste Mal im April 2017 so ein Rettungsboot oder Rettungsschiff gesteuert.
Genau.
Wie kommt es da überhaupt dazu? Bist du dann nach Malta und hast gesagt, da bist du, ich könnte ein Schiff nehmen?
Nee. Ich bin ja schon lange mit Segelbooten unterwegs, seit meinem 14. Lebensjahr und segel seit meinem 18. Lebensjahr auch Hochsee und habe ein eigenes Boot. Und im Jahr 2015 sind wir mit meinem Boot von Italien nach Griechenland gesegelt und in den Häfen, in den kalabrischen Häfen sieht man dann die abgefrackten ehemaligen libyschen Fischerboote rumliegen. Die ja nur einigermaßen hochseetauglich waren, wenn sie auch alt und morsch waren, aber immerhin, mit denen die Leute am Anfang übers Meer gekommen sind. Und in diesen Booten, die da vor sich hin verrotten, da liegen halt dann die Überbleibsel drin. Wasserflaschen, Flipflops, Kleidungsstücke, Kinderspielzeug etc. Und dann haben wir uns gedacht, mein Gott, wenn wir jetzt über so ein Flüchtlingsboot stolpern, auf hoher See, was machen wir da? Da ist also mit 6 Crew-Schwimmwesten und einer kleinen Rettungsinsel für 6 Personen, also kein großer Start zu machen, das ist ganz klar. Und im Jahr danach, 2016, war dann schon die Diskussion, oder soll man das besser lassen, dass man die Leute rettet? Und dann habe ich gesagt, naja, also Menschen im Mittelmeer ersaufen lassen, paar hundert Kilometer weit weg, wo die untergehen, liegen die Leute am Strand und lutschen das Eis und gehen zum Schnorcheln oder sonst was, machen da Urlaub. Das kann's ja eigentlich wirklich nicht sein. Und dann gibt es Leute, die sagen, oder soll man das lassen? Muss man dann die Wasserwacht auch abschaffen? Ja, das wäre die letztliche Konsequenz daraus. Und da ich ja ziemlich viel Zeit hatte, habe ich mir dann entschlossen, ich fahre jetzt da einfach mal mit. Ich will das jetzt mal selber sehen. Seefest bin ich und zupacken kann ja auch. Also lass mal gucken, was man da tun kann. Und dann habe ich mich eben bei verschiedenen Organisationen beworben und bin dann letztendlich im April 2017 das erste Mal auf so einem Schiff gelandet und interessanterweise gleich als Schiffsführer, als Kapitän, und bin dann seither eben 6 Missionen gefahren. Wie das ausgegangen ist, weiß man ja.
Aber wie war es die ersten 5 Mal? Also eine blöde Frage, wie ist es, Leben zu retten?
Also das ist natürlich schon sehr beeindruckend, wenn man dann das allererste Mal, das war ein Holzboot mit über 80 Personen drin, das so vor sich hin dümpeln sieht und sich denkt, mein Gott, die wären nie irgendwo angekommen, wenn wir sie jetzt nicht rausfischen würden. Da lief der Motor nicht mehr, da war wohl der Sprit aus. Was passiert? Was passiert, wenn die keiner findet? Dann sterben die Menschen da draußen. Und das hat mich dann so, sage ich mal, beeindruckt, dass ich beschlossen habe, ich fahre noch mal eine Mission. Oder auch mehrere. Wenn ich da gebraucht werde, stehe ich zur Verfügung. Weil man das einfach nicht hinnehmen kann, dass die Menschen da draußen alleine gelassen irgendwann halt sterben. Entweder geht das Boot unter oder der Sprit ist aus und die verdursten, weil Wasser haben die auch keins dabei. Also das sind schon relativ elende Zustände. Und die europäische Politik hat 2017 ja noch einigermaßen reagiert und auch mit Flugzeugen waren die unterwegs und haben beobachtet. Da ging es ja noch einigermaßen, aber das wurde ja dann im Laufe des Jahres 2017, wie wir ja wissen, immer schlechter. Und dann irgendwann haben die auch die Militäreinheiten abgezogen. Und Salvini hat dann auch gesagt, nö, also selbst ein italienisches Schiff mit Flüchtlingen drauf, ein eigenes Küstenwachschiff, darf nicht mehr in einen italienischen Hafen einlaufen. Ich meine, da kann man sich seine eigenen Gedanken drüber machen, was man davon hält. Ich halte da nichts davon. Das ist das Allerletzte. Und wie gesagt, das war dann eben auch der Auslöser, wo man gesagt hat, ich mache da weiter. Also man hat genug Elend gesehen, dass man sagt, okay, solange es dieses Elend gibt und ich die Zeit dafür habe, mich damit zu beschäftigen und so ein Schiff zu fahren, mache ich das.
Es ist ja so, also immer schlimmer geworden, also was die Politik betrifft.
Zweifelsohne.
Was löst das auch aus dann? Also kommt man sich dann machtlos vor?
Oder? Nö, das löst dann einfach aus, dass man sagen muss, das lasse ich mir jetzt einfach nicht bieten. Das könnt ihr zwar meinen, dass ihr das wollt, aber ich meine, so ein gewisser ziviler Ungehorsam ist dann halt da einfach nötig. Weil ich meine, wo Unrecht zum Recht wird, da wird Widerstand zur Pflicht, das ist halt einfach mal so. Und jeder Einzelne kann da seinen kleinen Beitrag leisten. Und ich habe halt meinen Beitrag an der Stelle geleistet.
Du hast in diesem Watson-Interview, glaube ich, gesagt, du hast einmal CSU gewählt.
Das halt mir immer nach, ja.
Aber warum glaubst du, hast du die eben dafür entschieden und warum aber so viele andere Leute nicht? Oder warum ist
das? Ich könnte jetzt natürlich sagen, gerade weil ich CSU gewählt habe, also christlich gewählt habe, und es eigentlich die Pflicht eines Christen ist, einen anderen Menschen zu retten, da braucht man einfach nur mal die Bibel lesen, habe ich da auch kein Problem damit, dass ich mal CSU gewählt habe, weil da steht ja christlich. Dass da so manches dann zu Seehofers Zeiten nicht mehr so zusammengepasst hat, ist halt so gekommen. Mhm. Wie das jetzt mit Herrn Söder an der Spitze wird, weiß ich nicht. Das beobachte ich jetzt gerade. Mhm. Ob da eine Rückbesinnung gibt, er sieht ja durchaus Herrn Seehofer sehr kontrovers. Ja, warten wir es mal ab. Die Zeit wird's zeigen, was da passiert. Klar, ich bin auch ein Stück weit konservativ und mein konservatives Denken geht eben dahin, dass ich sage, ich kann meinen Nachbarn nicht ersaufen lassen. Das ist zutiefst konservativ, eigentlich. Da brauche ich weder reaktionär noch antifaschistisch oder sonst irgendwas denken. Das sollte eigentlich in der Gedankenwelt aller Menschen verankert sein, dass man nicht nach seinen Nachbarn tritt und ihn in einer Notsituation alleine lässt.
Aber warum tun das nur so wenige? Oder warum, also
warum tun das nur so wenige? Warum, du meinst es, warum fahren so wenige raus? Oder warum?
Oder auch, warum ist es so vielen Menschen wurscht? Oder warum, genau, was da im Mittelmeer los ist?
Also es macht sich natürlich auch so ein gewisser Egoismus breit. Man behauptet ja mittlerweile in Ländern wie Österreich und Deutschland und ähnlichen, sage ich mal, hochzivilisiert will ich jetzt nicht sagen, aber hochentwickelten Ländern, dass man humanistisch denkt, was man aber nicht tut. Man behauptet in diesen Ländern, dass es einem schlecht geht. Also da sollte man einfach mal über den Tellerrand gucken. Da muss man nicht sehr weit fahren, bis man feststellt, hallo, uns geht es hier eigentlich immens gut. Dass es Rentnerinnen und Rentner gibt, hier, die eine zu kleine Rente haben, das ist zweifelsohne richtig und das finde ich auch komplett daneben. Das wäre auch was man relativ leicht, für meine Begriffe, beheben könnte, wenn man denn wollte. Aber ansonsten lebt die erste Welt schon ein Stück weit auf Kosten der dritten Welt. Und das muss man einfach verstehen, dass man einen Kontinent wie Afrika oder auch zum Teil asiatische Länder nicht als billige Rohstoffquelle für alles benutzen kann und sich dann um die Folgen letztlich nicht kümmert. Das funktioniert halt nicht, in meinen Augen.
Genau, wir haben eh schon zuerst ganz kurz darüber geredet, über den Prozess in Malta, der ja auch auch anstrengend auf alle Fälle ist, glaube ich. Oder ja, wie nimmst du den wahr, so persönlich?
Naja, mir wäre es ganz recht, wenn die Sache schnellstmöglich irgendwie beendet wird, so oder so. Dieses Rauszögern, was die ersten Monate, muss man ja sagen, war, das empfand ich als nervtötend, weil man eigentlich schon gesehen hat, dass zumindest die Anklagebehörde hier so eine Art Prozessverschleppung macht. Ich meine, es ist ja schon sehr bemerkenswert, dass ich jetzt 6-mal auf Malta war. Jedes Mal kostet es 3 Tage Zeit. Und es ist tatsächlich so, dass die ersten 5 Mal faktisch nichts passiert ist. Also man ist runtergeflogen, am Tag danach zu Gericht gegangen. Dann war das einmal sogar bereits nach 3 Minuten. Da war nicht mal Zeit, dass man sich hinsetzt. Schon auf den nächsten Termin vertagt. Ich meine, das hätte man uns vorher sagen können, dann wären wir da nicht mit einem Mordsaufwand auf Malta angerückt. Also das ist nicht sehr schön. Und man gewinnt dann manchmal den Eindruck, dass es ums Zeitgewinnen geht.
Und Zeitgewinnen, damit das Schiff noch länger im Hafen steht.
Genau, genau. Es geht darum, die Schiffe aus dem Verkehr zu ziehen. Und bei uns ist es halt jetzt der Prozess gegen mich und diese Registrierungsfrage. Bei der Aquarius ist es ein angebliches Müllproblem, ausgerechnet in Italien und so weiter und so fort. Also man kann das ja x-beliebig sich was einfallen lassen und mit Willkür dann versuchen, die Schiffe im Hafen festzuhalten. Was will man da dagegen machen?
wie Sie angesprochen, seid ja nicht nur ihr, es geht ja auch dann um Sea-Watch zum Beispiel.
Ja, und andere.
Und andere. Ja. Steht sie irgendwie im Austausch? Oder?
Ja klar, unterhalten wir uns, selbstverständlich. Wir teilen nur die Informationen, die wir haben, damit jeder so auf dem Stand ist und nicht in irgendeine neue Geschichte reintappt, die man hätte vielleicht vermeiden können. Ja. Klar.
Ja. Wie glaubst du, geht es aus?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe da kein Gefühl dafür. Wir werden es sehen.
Ich muss dann noch mal nachfragen, also was die Registrierung und eben den konkreten Gegenstand des Prozesses betrifft. Du sagst, es geht um einen blauen Zettel.
Genau.
Das hast du in einem Interview mal gesagt.
Ja, genau.
Und was ist genau der Vorwurf?
Der Vorwurf ist, dass das Schiff angeblich nicht richtig registriert ist. Dass wir die holländische Flagge nicht führen dürfen.
Weil
dieses Zertifikat nicht zum Führen der Flagge berechtigen würde. Wobei das aber so ist, dass tatsächlich in diesem Zertifikat drinsteht, das kann man ja auch nachlesen, das haben wir im Internet schon mal gezeigt, das findet man ja immer noch, da steht drin, Flag, Doppelpunkt, Dutch, Homeport, Doppelpunkt, Amsterdam. Ja, was soll ich jetzt glauben, wenn ich in ein Dokument reinschaue, das nicht selber gemacht ist und nicht gefälscht ist, das hat das Gericht mittlerweile auch anerkannt, dass dieses Dokument ein Original ist und das steht da drin. Kann ich jetzt einem originalen Dokument nichts mehr glauben?
Ja.
Das ist der einzige Punkt, um den es vor Gericht geht. Ja. Sonst geht es um gar nichts.
Ja. Ja. Und dafür braucht man jetzt bisher 6 Verhandlungstage.
Ja, und ein Dreivierteljahr Zeit. Und in diesem Dreivierteljahr hätten wir sicherlich viele Menschen retten können. Viele Menschen wären mit unserem Eingreifen nicht ertrunken. Und da muss ich sagen, Politik nimmt es wissentlich in Kauf, dass dort draußen Menschen sterben und blockiert die Lebensretter. Man fragt sich dann schon ein Stück weit, wer gehört da auf die Anklagebank?
Du bist ja dann auch einmal, also bei deiner letzten Mission, 5 oder 6 Tage, hast nicht anlegen dürfen. Wie ist das? Also wenn man gesagt kriegt, okay, ihr dürft es da nicht anlegen, wir wollen das nicht, was stützt ihr da, welche Gedanken macht man sich da?
Naja, uns zu untersagen, dass wir nirgendwo anlegen dürfen, ist mal das eine. Irgendwann erkläre ich dann das Schiff zum Seenotfall. Es kann ja nicht sein, dass dieses Schiff so lange auf See fährt, bis es von allein untergeht. Irgendwann ist der Sprit aus. Okay, kann man es wieder welchen bringen, aber wie lange soll das gehen? Bis die ersten sterben oder bis das Wetter so schlecht wird, dass das Schiff da nicht mehr zu halten ist oder so. Also das heißt, das ist eine temporäre Sache. Irgendwann kommen wir in irgendeinen Hafen in der Nähe rein. Zur Not kann man sich ja in einen Hafen auch einklagen. Und es gibt auch noch die Reißleine, dass sich eben das Schiff dann, wenn das nicht mehr vertretbar ist, dass Gefahr für Leib und Leben der Gäste oder auch der Besatzung besteht, dann löse ich einen Mayday-Fall aus. Dann erkläre ich mich selbst zum Seenotfall. Und dann ist die Sache ganz schnell beendet.
Okay.
Dann wäre das allerdings Herrn Muscat komplett, also dem Premierminister von Malta, komplett alleine auf die Füße gefallen. Das war ja was ich unbedingt verhindern wollte, dass die Menschen alle auf Malta enden. Und das ist uns ja auch gelungen. Ich meine, am Anfang hieß es ja, deutsche Bundesländer nehmen Kontingente aus unseren Gästen auf. Aber das hat der Herr Seehofer ja erfolgreich verhindert. Und der ist eigentlich daran schuld letztlich, dass wir so lange da draußen haben bleiben müssen. Die Menschen kommen so oder so nach Europa. Wir fahren sie nicht zurück nach Libyen, Genfer Flüchtlingskonvention, mache ich mich strafbar. Außerdem weist mir, und das ist auch so ein Ding, da muss man endlich mal aufräumen damit, den Hafen, wo ich hinfahre, den suche ich mir ja nicht selber aus. Der Hafen ist eine Anweisung vom Maritime Rescue Coordination Center, also von der Seenotleitstelle in Rom. Die sagen, fahr dahin oder fahr dorthin. Warum? Ganz einfach. Wenn ich 235 Menschen an Land bringe, die zum Teil medizinische Hilfe bedürfen, die alle unterernährt sind und so weiter und so fort, da kann ich ja in den x-beliebigen Hafen reinfahren, die Gangway runterlassen und sagen, ey, schönen Nachmittag. Ja, das klingt jetzt lachhaft, aber, es ist doch so, oder?
Ja.
Gut, also da muss man Logistik aufbauen, da müssen Krankenhäuser flott gemacht werden, dass die Menschen behandeln können. Da müssen Busse da sein, da muss Immigration-Personal da sein. Das ist ein wichtiger Rattenschwanz. Und das organisieren ja nicht wir vom Schiff aus, sondern das organisiert die Behörde an Land. Und die weiß, in welchem Hafen jetzt Kapazität frei ist, das Ganze an Land gehen abzuwickeln, einschließlich der medizinischen Versorgung. Also suche ich mir das ja nicht selber aus. Und man hat es ja gesehen, das wäre jetzt vielleicht noch ein Tag gut gegangen auf der Lifeline, vielleicht auch noch zwei zur Not. Ich habe ja in der letzten Nacht einen vom Schiff holen lassen, also eine Evakuierung machen lassen, weil der Mann wäre uns gestorben. Der war dreimal schwer verprügelt worden, also echt gefoltert worden.
In Libyen,
mit dem Telefon am Ohr, dass er zu Hause sagen kann, die bringen ihn um, wenn jetzt nicht noch Geld kommt. Und bei diesen Folterungen, da hat man wohl sein Bauchfeld so zerstört, dass der Darm ausgetreten ist und er hat sich den Darm eingeklemmt und wenn das nicht operiert wird, dann ist er innerhalb ganz kurzer Zeit tot. Den haben wir also vom Schiff schaffen lassen und dann wurde das Wetter schlechter und dann habe ich den Maltesern ein Mail geschrieben, dass ich darum bitte, aus humanitären Gründen in den Windschatten der Insel fahren zu dürfen. Und zwar nicht 30 Meilen draußen, sondern da muss ich, weiß ich, 2 Meilen vor dem Land oder so. Damit ich in der Abdeckung, da ist ja dann keine Welle, da Schutz suchen kann. Weil es waren ja 2,50 Meter und 3 Meter Seegang angekündigt. Und wir haben 150 kotzende Leute auf dem Schiff gehabt. Irgendwann ist dann auch mal Schluss mit lustig. Ja? Und wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätte ich irgendwann den Seenotfall ausgelöst. Das ist ein ganz klarer Fall. Und das haben sie aber dann genehmigt. Und noch auf dem Weg zu dieser Position, die man uns angewiesen hat, ging es dann weiter in den Hafen. Kam also ein zweites Mail, dass wir in den Hafen einlaufen sollen.
Und wie ging es dann weiter? Ist dann direkt Anklage? Also du bist ja verhaftet worden, glaube ich. Also,
ja, ich habe sie mal kurzfristig mitgenommen, ja.
War das direkt danach? Oder,
Naja, also wir haben erstmal geordnet die Gäste übergeben. Das dauert ja ein paar Stunden, das geht ja nicht so einfach. Da müssen ja die medizinischen Fälle übergeben werden. Unser Arzt übergibt alle medizinischen Fälle 1:1 an einen anderen Arzt mit der Kurve, also mit der Krankenakte, die wir ja anlegen und so weiter und so fort. Und dann ging es um das Einklagen des Schiffs auf Malta. Da war dann die Malta Transportbehörde da. Dann haben wir das gemacht. Und irgendwann ist die Polizei gekommen und hat gesagt, ich soll die Papiere mitnehmen und sie möchten jetzt mit mir sprechen. Ja. Und da haben sie mich dann faktisch verhaftet, mir einen Pass abgenommen und mich in derselben Sekunde wieder laufen lassen.
Aha. Okay.
Und meinen Pass habe ich ja dann erst am 16. oder 18. oder so gekriegt, Juni, weil ich gesagt habe, meine Mutter wird 92, das kann ja letzter Geburtstag sein, was dann auch tatsächlich so war, und da möchte ich gerne nach Hause. Was besteht hier für ein Grund, mich festzuhalten? Habe ich ein Kapitalverbrechen begangen, jemanden umgebracht, der Bank ausgeräumt oder sonst irgendwas? Ist ja alles nicht. Wir haben 450 Menschen das Leben gerettet.
Haben Sie, wie Sie damit angefangen haben, damit gerechnet, dass das alles irgendwie auf Sie zukommt?
Nö. Also ich meine, dass diese Mission nicht einfach wird, das war uns klar. Es waren kaum Rettungsschiffe unterwegs. Wir waren ja zum Schluss das einzige Rettungsschiff überhaupt nach Ramadan in der Zone. Und wir wollten unbedingt diese Mission zum Ramadan-Ende fahren, weil die letzten Jahre ja gezeigt haben, dass während des Ramadans relativ wenig los ist und nach dem Fastenbrechen im unglaublich viele Menschen aufs Meer hinausgeschoben worden sind. Mhm. Da war, glaube ich, 2016 waren da mehrere Tausend an einem Tag unterwegs. Mhm. Das ist ja Horrorvorstellung, sowas. Mhm. Und was machst du jetzt da? Mhm. Also da wollten wir unbedingt fahren zu diesem Termin. Mhm. So kam dieser Termin zustande. Mhm. Dass das Ganze dann so endet, wie es jetzt geendet hat. Nicht nur, dass ich vor Gericht stehe, sondern auch, dass wir immer noch diese mediale Aufmerksamkeit und genießen und auch die Aufmerksamkeit der Bevölkerung genießen, die ganz, ganz überwiesen auch positiv ist. Mhm. Das konnten wir nicht ahnen, sowas kann sich nie vorausschauen. Also, ja. Aber gut, ich habe die Zeit und ich nehme die Herausforderung an.
Ich muss mal ganz blöd nachfragen, Sie haben gesagt, Sie hatten ja Zeit, weil, wenn Sie, ich habe mir das aufgeschrieben, Sie haben Industrievertretung für
Sanitär- und Heizungsprodukte.
Genau.
Ich habe jetzt Ende 2008 so gut wie alles komplett verkauft.
Aha, okay. Mhm.
Dann, ich habe keine eigenen Kinder. Man muss nicht bis zum letzten Tag
das stimmt.
Für was und dann mache ich lieber was Sinnvolles, wie man jetzt sieht. Dass es so ausgeht, das konnte natürlich keiner ahnen, aber ich meine, das ist halt jetzt so. So ein neuer Job.
Ja. Dann vielleicht schon die letzte Frage. Wie geht es weiter, wann das Urteil gesprochen ist?
Nochmal,
bitte? Wie geht es weiter, wann das Urteil gesprochen ist? Also was...
Ja, wir werden natürlich weiterfahren. Mhm. Das ist ganz klar. Wir werden uns da jetzt nicht unterkriegen lassen und klein beigeben. Mhm. Es sterben ja immer noch Menschen da draußen. Mhm. Dieses Jahr ja schon wieder mehrere hundert Tote. Mhm. Und das kann man ja nicht einfach so unwidersprochen hinnehmen. Mhm. Und also mit Sicherheit ist die Urteilsverkündung nicht das Ende meines Engagements in der Seenotrettung. Mhm. Nein, sicherlich nicht. Ich meine, wir machen ja, wie ihr jetzt auch hier seht, alle Naslang irgendeine Veranstaltung. Ich habe einen Tag die Woche frei oder so, wo ich nichts mache. Mhm.
Gut.
Ich spreche auf Veranstaltungen. Wir promoten jetzt den Film. Ich kümmere mich nebenbei noch mit um ein neues Schiff. Mhm. Ich mache Vorträge. Mhm. Gibt Interviews, gibt auch noch verschiedene Fernsehformate, die anstehen und so weiter und so fort. Also das reißt jetzt nicht ab. Mhm. Was aber auch ganz gut so ist, weil dann bleibt das Thema auch präsent, weil auch das Sterben im Mittelmeer präsent bleibt.
Mhm. Und diese Überzeugung treibt dich an? Oder diese?
Ja, kann ja nicht sein. Mhm. Kann nicht sein. Wir fahren jetzt nach Sizilien in Urlaub und schwimmen da durch die Gegend. Ja. Oder fahren da mit dem Segelboot rum und haben die Angel hinten draußen oder sonst was. Ja. Haben unseren Spaß und ein paar Kilometer weiter gehen Schlauchboote mit 120 Leuten unter. Kann man das hinnehmen? Man kann über die Flüchtlinge denken, wie man will von mir aus. Aber man kann die Leute nicht einfach saufen lassen.
Oder sie in Folterlager zurückbringen.
Oder sie in Folterlager zurückbringen.
Der Mosaikblock sowie dieser Podcast entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit, einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten. Und die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin. Oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Se-Jin Jeon, deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.